HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Axel Döring. Ich heiße Karin Röder. Er ist die Stimme und das Gesicht von No Olympia. So nennt sich die Bürgerinitiative gegen die Bewerbung Münchens für die Olympischen Winterspiele. Als Kreisvorsitzender des Bundesnaturschutzes setzt er sich mit seinem ganzen Wissen und Können dafür ein, die Natur in diesem Gebiet zu bewahren, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist. Unser Gast war Förster von Beruf und die Region um Garmisch-Partenkirchen herum war sein Revier. Seit seiner Pensionierung bezeichnet sich der 70-Jährige als Waldler. Herzlich willkommen, Axel Döring.
Danke, grüß Gott.
Herr Döring, was ist für Sie der Unterschied zwischen Förster und Waldler?
Also Forst impliziert das Ernten, den angebauten Wald, nicht den natürlichen Wald. Und das war meine Aufgabe. Meine Aufgabe war zu schauen, einen möglichst guten Waldbau zu betreiben, die Bäume zu ernten und zu schauen, dass sie verkauft werden können. Und heute ist es so, dass der natürliche Wald, die natürlichen Verhältnisse im Wald im Vordergrund stehen, also der Waldler und nicht mehr der Förster.
Mhm. Als Förster waren Sie ja auch Beamter, also waren Sie ja auch Ihrem Dienstherrn, dem bayerischen Staat, verpflichtet. Und das ist jetzt anders?
Ich habe jetzt eigentlich kein Problem, auch kein Loyalitätsproblem, weil die Dinge, die ich mache, die sind anerkannt, sind in der Wissenschaft anerkannt. Es ist nicht in jedem Fall die Position meines früheren Arbeitgebers, aber ich sehe da jetzt keine direkten Konflikte.
Also Garmisch-Partenkirchen, das ist der Ort, in dem Sie leben, ist ja bekannt vielen durch das Neujahrs-Skispringen. Schauen Sie sich das auch an? Gehen Sie direkt dahin?
Also ich habe es mir früher immer mal wieder angeschaut. Es ist aber so, dass halt immer wieder die gleichen Springer springen, dass du immer das Gleiche siehst und irgendwann verliert es aus meiner Sicht den Reiz. Anderen Leuten gefällt's. Und das Neujahrsskispringen gehört sicher nicht zu den Dingen, die die Natur in diesem Ort schädigen, vielleicht die Finanzen.
Ja, und wahrscheinlich war aber auch deshalb die Region vorgesehen für größere Aufgaben, nämlich Olympische Winterspiele 2018 bzw. 2022. Und da hatten Sie sich zusammen mit der Initiative No Olympia mit aller Kraft gegen die Bewerbung des Raum Münchens gestellt. Warum eigentlich?
Ja, also das Ganze lief schon einmal in den 80er Jahren. Das war das erste Mal, dass ich mich ernsthaft dann beschäftigt habe mit einer Bewerbung von Garmisch-Partenkirchen und mal überlegt habe, mal mich informiert habe, was passiert in einem Ort, wenn dort so eine Riesenveranstaltung stattfindet. Und man hat also damals in den 80er Jahren schon gemerkt, und damals waren die Olympischen Spiele noch klein, dass sie viel zu groß sind für so einen kleinen, beschränkten Talraum und dass sie Eingriffe erfordern in die Umwelt, in das Umfeld von Garmisch-Partenkirchen, die man also nicht akzeptieren kann.
Sie hatten aber Erfolg auch mit der Initiative, denn zumindest 22 werden keine Olympischen Winterspiele stattfinden in der Region. Und die Bewerbung für 2018 hatte das Internationale Olympische Komitee von sich aus zurückgezogen. Tja, und die Bevölkerung, die hatten sie ja schließlich auch hinter sich, denn die wollten das, zumindest die meisten wollten es ja auch nicht mehr.
So hat es aber nicht angefangen. Olympische Spiele sind ein Zauberwort und in einem Ort, der sich als Wintersportort sieht wie Garmisch-Partenkirchen und 1936 schon mal welche hatte, natürlich ganz besonders. Und da kamen dann so diese Argumente, wir wollen den Ort nicht unter eine Käseglocke stellen, das wollen wir auch nicht. Wir wollen den Ort weiterentwickeln, das wollen wir auch. Die Frage ist nur, ob Olympische Spiele dazu dienen können, vor allen Dingen. Und das haben wir dann im Laufe dieser zwei Bewerbungen ja wirklich erfahren müssen. Dieser Host-City-Vertrag, der Gastgebervertrag, den die Ausrichterorte mit dem IOC abschließen, der ist ein gnadenloser Knebelungsvertrag, wo also von der Selbstbestimmung der Orte gar nichts mehr bleibt. Und wenn die Olympischen Spiele weg sind, dann bleibt auch von den Orten nicht mehr so sehr viel. Es sind Dinge drin wie unbegrenzte Defizitgarantien, die ein Ort gar nicht machen kann. Alle Richtlinien, alle Regelwerke können vom IOC einseitig geändert werden. Das hat zum Beispiel bedeutet, dass neue Sportarten dazukommen. Allein zum Beispiel in den 4 Jahren zwischen Vancouver und Sochi ist es von 82 auf 98 Sportarten angestiegen, für die die Orte sich verpflichten, alles vorzuhalten. Also das Ergebnis, wenn man den Gastgebervertrag anschaut, diesen sittenwidrigen Nebelungsvertrag, wenn man anschaut, was dieses Bewerbungskomitee da mit uns machen wollte und so, dann war das halt so, dass wir am Schluss, nachdem wir das wirklich gut aufbereitet an den Mann, an die Frau gebracht haben, dass wir am Schluss Widerstand aus dem Mainstream gemacht haben.
Das heißt aber auch, als die Bevölkerung informiert war über die Konsequenzen, da kamen sie auch so mehr und mehr dazu, dass das keine gute Sache ist, die Olympischen Spiele dort zu installieren.
Zwei Dinge waren es. Das eine war die Information und das andere war die unglaubliche Arroganz der Bewerber. Die also immer wieder, wenn sie auf die Nase gefallen sind, auch gesagt haben, ja, wir haben verstanden, wir resetten dieses System, und dann haben sie genau das gleiche System wieder hochgefahren und waren genauso fehlerhaft und arrogant wie vorher.
Ich habe gelesen, es soll sogar so gewesen sein oder ist immer noch so, dass sich die Skigebietsbetreiber in die Kommunen so nach und nach einkaufen und dann dort das große Sagen haben. Ja, das ist ja fast wie Heuschrecken, um bei der Formulierung von Franz Müntefering zu bleiben.
Wenn man das alpenweit anschaut und vor allen Dingen in Österreich, dann ist es so. Bei uns in Garmisch-Partenkirchen ist es nicht so, weil die Bayerische Zugspitzbahn AG, die gehört der Gemeinde. Das gab also früher zwei Systeme, das war die Hausbergbahn, die der Gemeinde gehört hat, und die Zugspitzbahn AG, die also eine Holding war mit Sitz in Frankfurt. Und die Zugspitzbahn ist gekauft worden und ist dann fusioniert worden und jetzt gehört das der Gemeinde. In der Zwischenzeit schreiben sie auch so halbwegs schwarze Zahlen. Und es ist natürlich schon so, dass es ein Unterschied ist, wenn die Gemeinde da das Sagen hat und nicht der große Wahnsinn ausbricht, dass man immer mehr und immer größer haben will. Passiert in einer Gemeinde natürlich auch, aber nicht so wie diese großen Skischaukelbetreiber in Österreich oder in der Schweiz.
Das heißt, in Ihrem Fall kann die Gemeinde dann auch davon profitieren und muss nicht nur die Schäden zahlen und für die Schäden aufkommen.
Die Gemeinde kann damit profitieren. Also im Tourismus ist es klar, dass es ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn man eine Aufstiegshilfe, also wenn man eine Seilbahn in einem Ort hat. Die Frage ist, wie viel muss es sein? Wie hoch dürfen die Eingriffe sein? Mir ist es immer noch etwas zu viel und ich denke, da werden ganz große Umbrüche kommen, nachdem der Winter verloren geht und das Skifahren irgendwann aufhören wird, ganz gleich, ob man das haben will oder nicht.
Das sagt Axel Döring von Nolympia. Er hat mit seiner Initiative dafür gesorgt, dass die Olympischen Winterspiele in der Region München, besonders in Garmisch-Partenkirchen, wo er herkommt, nicht stattfinden. Nur, Herr Döring, damit ist ja das Problem nicht komplett vom Tisch, denn die Wintersportorte rüsten ja nach wie vor auf. Und das möchten sie auch nicht. Wo ist das Problem?
Also das Problem ist, dass wir einen immer schneller laufenden Klimawandel haben. Also in der Zwischenzeit, wenn man die neuesten Nachrichten und Informationen hört, dann muss es einem Angst werden, weil jedes Mal eigentlich bei jeder neuen Mitteilung, jeder neuen Meldung das Worst-Case-Szenario übertroffen wird.
Ich habe gelesen, dass im Alpenraum der Klimawandel dreimal stärker ist als weltweit im Durchschnitt.
Also ich kenne die Zahl zweimal stärker, aber das genügt. Weltweit sind wir nicht sehr weit von diesen 1,5 Grad weg, von denen man noch behauptet nach der Pariser Konferenz, die möchte man gerne haben. In den Alpen bedeutet das das Doppelte. Das wären also dann 3 Grad, die wir also haben. Und man muss wissen, dass die Jahresdurchschnittstemperatur pro 100 Höhenmeter um 0,5 Grad sinkt. Das heißt, wenn man jetzt rechnet, dass wir jetzt, nehmen wir jetzt diese Zahl 2 Grad in Garmisch-Partenkirchen in den letzten 40 Jahren, dass Garmisch-Partenkirchen klimatisch 400 Meter tiefer liegt. Das heißt, das Skifahren wird immer zufälliger. Es schneit und dann regnet es wieder rein und man versucht es mit Schneekanonen und Kunstschnee zu übertünchen oder auszubringen. Aber auch da sieht man, dass es also schon immer schwieriger wird, dann noch Skifahren, ein kommerzielles Skifahren aufrechtzuerhalten.
Ist das denn tatsächlich eine Lösung, diese Schneekanonen, diese Beschneiungsanlagen?
Die sind ganz sicher keine Lösung. Wir in Deutschland haben das Glück, dass wir noch nicht so tief in dieser Schneekanonen-Ideologie drin sind und in diesem Schneekanonen-Wahnsinn, dass es für uns, für die meisten Orte auch noch ein Ausstiegsszenario gibt. Im Gegensatz zum Beispiel zu Österreich. Die müssen jetzt da irgendwo durch und es gibt kein Durch. Es gibt hinten kein Aus, wo keine Lösung von dem Ganzen, weil sie so viel investiert haben, dass sie letztlich keine Möglichkeit mehr haben, da die Strukturen zu ändern. Bei uns gibt es diese Möglichkeit noch. Das ist eine harte Auseinandersetzung, weil es halt diese Skilobby gibt. Es gibt Leute, die auch wirtschaftlich vom Skifahren profitieren. Nur das wird aufhören. Und es ist nicht so, dass wir von heute auf morgen sagen können, wir werden jetzt nicht mehr beschneien können, man wird nicht mehr Skifahren können. Der Schnee, der natürliche Schnee kommt immer seltener. Es ist immer kürzer so kalt, dass die Schneekanonen laufen können. Du brauchst immer leistungskräftigere, damit auch teurere und auch für die Natur eingriffigere Systeme, die in immer kürzerer Zeit diesen Schnee machen können, wenn es einmal kurz kalt ist. Letztes Jahr hat es zum Beispiel fast überhaupt nicht funktioniert. Da war eine einzige Abfahrt ins Tal runter, die 10 Meter breit, wo man also gerade noch den Kunstschnee hergebracht hatte, befahren werden konnte. Aber man muss überlegen, es ist ja nicht nur die Möglichkeit, ob es geht, sondern man muss es bezahlen. Und in der Zwischenzeit sind deutlich über 40% eines normalen Tagesskipasses bereits Beschneiungskosten. Das heißt, Skifahren, das als Elitesport angefangen hat, dann Massensport war, beginnt wieder ein Elitesport zu werden, ein Sport für die Betuchten. Und demografisch spricht alles gegen die Zahl, die Anzahl der Skifahrer wird weniger. Das heißt, zunächst werden die wirtschaftlichen Zwänge sagen, wir können das nicht mehr beschneien, man wird die eine oder Abfahrt nicht beschneien und irgendwann wird man es aufhören.
Tja, also müssen langfristigere, zukunftsträchtigere Lösungen her. Und wie die aussehen könnten, darüber reden wir in der nächsten Runde. Axel Döring ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er führt die Initiative No Olympia an. Das ist eine Initiative, die sich gegen Olympischen Winterspiele in der Region München, Garmisch-Partenkirchen und überhaupt in Deutschland wehrt und bisher ja auch erfolgreich. Herr Döring, Sie haben Musik mitgebracht und wenn jemand von Beruf Förster ist, dann wundert mich Ihr erster Musikwunsch nicht. Mein Freund der Baum von Alexandra. Was steckt noch dahinter?
Also das hat mich immer sehr beeindruckt, dieses Lied. Das ist ein altes Lied und man mag sagen, vielleicht bin ich schmalzig, was das Ganze angeht. Aber ich finde es ein tolles Lied, auch mit den Inhalten, wenn man sich Bäume anschaut. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Bäume sind in der Zwischenzeit mein Hobby, nicht mehr das Umschneiden und Verkaufen. Und wenn man sich diese Bäume anschaut, die Individualisten, die dastehen, die Einzelnen, die irgendwo ihren Schaden haben, die alt sind, wirklich alt. Alte Bäume findet man ja eigentlich nur noch relativ selten, vor allen Dingen eben auch in unserer Gegend, im Ammergebirge, im Wettersteingebirge. Und wenn man dann so sieht, diese knorrigen Bäume, die so viel Leben haben, an denen aber auch so viel anderes Leben ist, von Flechten über Insekten und Moosen, und man so einen Baum anlangt, dann kann man fast ein bisschen esoterisch werden.
Da hat man schon Respekt davor, ne?
Ja,
mein Freund der Baum von Alexandra.
Ich wollte dich längst schon wiedersehen, mein alter Freund aus Kindertagen. Ich hatte manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen. Als kleines Mädchen kam ich schon zu dir mit all den Kindersorgen. Ich fühlte mich bei dir geborgen und aller Kummer flog davon. Hab ich in deinem Arm geweint, strichst du mit deinen grünen Blättern mir übers Haar, mein alter Freund. Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen
rot. Mein Freund der Baum von Alexandra. Eine große Karriere hätte sie vor sich gehabt, wenn sie nicht 1969 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen wäre. Und kein Wunder, dass sich ein ehemaliger Förster diesen Titel gewünscht hat. Axel Döring ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und offenbar gab es auch zu dieser Zeit schon kritische Stimmen in Sachen Waldsterben, Herr Döring. 1971 war das Waldsterben Wort des Jahres und ist eines der vielen ausgewanderten deutschen Wörter, das in andere Sprachen übernommen wurde. Wie steht es heute um den deutschen Wald?
Also, was man damals behauptet hat, dass der Wald stirbt, hat gestimmt. Und dass er nicht gestorben ist, liegt daran, dass man irgendwo die Stimmen ernst genommen hat, die das gesagt hat und wirklich ernsthaft etwas getan hat. Man hat den Katalysator eingeführt, man hat die Rauchgase entschwefelt und deswegen stirbt der Wald nicht. Aber deswegen geht es ihm immer noch nicht gut, weil wir haben jetzt ganze Reihe anderer Faktoren. Es wird dem Wald zu warm, es kommen Trockenjahre, der Klimawandel, 2003 war zum Beispiel eines dieser Trockenjahre. Ja. Vor 2 Jahren hatten wir schon wieder so ein Trockenjahr.
Wo es wochenlang
nicht regnet. Und wir haben unsere Wälder ja auch sehr stark verändert. Weg von der tiefer wurzelnden Buche hin zur flachwurzelnden Fichte. Und je flacher eine Baumart wurzelt, umso mehr leidet sie unter der Trockenheit. Und dieses Leiden bedeutet aber, dass Insekten, Schadinsekten die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Und deswegen geht es also dem Wald nicht gut, vor allen Dingen dem bewirtschafteten Wald. Was ganz, ganz wichtig ist oder immer noch wichtiger wird, ist, dass wir einen Wald haben, in dem alle Baumarten sind, einen möglichst naturnahen Wald und dass wir einen Teil unserer Wälder überhaupt nicht bewirtschaften, um von diesen nicht bewirtschafteten Wäldern auch zu lernen.
Also Sie sind jetzt kein strikter Gegner gegen die Bewirtschaftung. Da würden Sie sich ja auch selbst widersprechen, denn schließlich haben Sie als Förster ja auch sowas übernehmen müssen. Aber eine Mischkultur, bewirtschaftet plus nicht bewirtschaftet.
Also ich esse auch Fleisch, wenn auch nicht oft.
Ich denke,
das ist ganz wichtig. Wir brauchen Holz. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Aber der Wald darf nicht zum Steinbruch werden, den man ausbeutet. Sondern man muss wirklich darauf achten, dass er in der Qualität erhalten bleibt und in der Fläche und in der Masse, in der Holzmasse erhalten bleibt. Und ein Teil, wie gesagt, das haben wir ja auch versprochen, 1992 im Vertrag von Rio, dass man 10% der Wälder im öffentlichen Besitz nicht bewirtschaftet. Wir verlangen das in den Regenwäldern und warum sollen wir es dann nicht selber tun?
Das stimmt. Wie sieht es denn in Ihrer Region aus, Herr Döring, in den Alpen mit dem Wald?
Also in unserer Region ist es so, dass wir noch einen größeren Anteil naturnaher Wälder haben, weil man so in diesen Tälern hinten nicht so gut hingekommen ist, weil es teuer war, Holz zu ernten. Es gibt also gerade da, wo ich selber Förster war und in diesem Talkessel um Garmisch-Partenkirchen rum, unglaublich schöne naturnahe Wälder. Am naturnächsten und am schönsten sind sie da, um es noch einmal zu wiederholen, wo die Förster nicht so gut hingekommen sind. Da gibt es ja jetzt auch diese Diskussion um einen Nationalpark, um einen dritten Nationalpark. Und unsere Wälder sind, wenn du das vergleichst mit Wäldern im Flachland, sind sie relativ schön, es sind Waldperlen. Aber ich denke, man sollte Waldperlen dann auch als Waldperlen erhalten.
Tja, nicht überall ist das ja so, denn es muss ja auch viel abgeholzt werden wegen der Beschneiungsanlagen für den Skitourismus, für die Skilifte und so weiter. Wie wirkt sich das langfristig auf den Wald bzw. auf die Artenvielfalt, auf Flora und Fauna in den Alpen aus?
Also in dem Teil, den ich jetzt so nah überblicken kann, die Roderungen für die Skiweltmeisterschaften, die angedrohten Roderungen für olympische Winterspiele.
Skiweltmeisterschaften 2011.
Skiweltmeisterschaften, die 2011 stattgefunden haben in Garmisch-Partenkirchen. Und da hat man also massiv gerodet. Und was man halt da sieht, dass sich die Stellung zum Berg ändert. Der Berg, der verliert also da einen Teil seiner Würde. Er wird mehr immer noch Untergrund für irgendwelche kommerziellen Veranstaltungen. Das ist das eine. Das andere ist, dass in einem Bergmischwald ungefähr oder auf einer Piste ungefähr 35 mal so viel Wasser abläuft wie in einem gesunden Bergmischwald. Das heißt ja immer, dieser letzte Tropfen lässt die Tasse überlaufen. Und wo dann dieser letzte Tropfen ist, ob das dann einmal eben das Wasser ist, das schnell von einer Skiabfahrt, von einer Kalfläche ins Tal kommt, das ist dann immer die Frage, die man da wirklich stellen kann.
Das heißt, abgesehen davon, dass es im Tal auch gefährlich werden kann, gibt es auch Konflikte wegen Trinkwassernutzung einerseits und Landwirtschaft bzw. Beschneiungsanlagen andererseits?
Also die Trinkwassernutzung gibt's insofern, dass die ehemaligen Trinkwasserbrunnen von Garmisch-Partenkirchen und der Tiefbrunnen jetzt für die Beschneiung hergenommen wird und man also neue Trinkwasserbrunnen gebohrt hat, um an das Trinkwasser zu kommen. Und da sind wir wieder bei der Beschneiung, dass man im Winter Und da schließt sich dieser Kreis, aber auch mit dem Wald und mit der Vegetation. Im Winter, wenn man am wenigsten Wasser hat für die Beschneiungsanlagen, wenn die Natur am wenigsten Wasser hat, weil das Wasser eben nicht frei ist, weil es gefroren ist, aber Bäume auch weiter verdunsten und so, dass man da am meisten Wasser für die Beschneiung innerhalb ganz kurzer Zeit verbraucht.
Tja, die Natur verzeiht viel, aber auch nicht alles. Axel Döring ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie leben in Garmisch-Partenkirchen, eine Gegend, in der Gäste aus ganz Deutschland gerne Urlaub machen. 1983 bereits waren Sie Mitbegründer der Bürgerinitiative Bürger fragen Bürger und waren gegen die Alleinbewerbung von Garmisch-Partenkirchen schon für die Olympischen Winterspiele 1992. Das ist schon länger her. Hat Sie das politisiert?
Das hat mich politisiert. Also zum Ersten, es sind ja alle unsere Prophezeiungen eingetroffen. Die Spiele haben dann 1992 in Albertville stattgefunden und haben dort jeden Albtraum übertroffen.
Wir haben schon viel erreicht, und, sie hier rauszuhalten.
Ich war damals ganz braver Förster. Ich war ein interessierter junger Mann, das muss man dazu sagen. Und dann kam die Bürgerversammlung, wo diese Bewerbung natürlich Hauptthema war. Und ich habe mich da einige Male zu Wort gemeldet und der Bürgermeister, der also Olympia haben wollte, der hat mich also da ziemlich verunglimpft. So nach dem Motto, der Axel Döring will sein Gesichtsbad nehmen, der Axel Döring mit dem Forstgesetz unterm Arm. So wurden also meine Redebeiträge dann immer kommentiert und angekündigt.
Aber Albertville, beziehungsweise das, was dort dann nach den Olympischen Winterspielen passiert ist, das sollte Ihnen recht geben, Herr
Döring. Das hat uns recht gegeben und es hat offensichtlich auch diese Diskussionen, die haben offensichtlich auch eine ganze Reihe von Leuten überzeugt. Vor allen Dingen der Bürgermeister hat damals auch noch gemeint, also ich wäre ja ein führendes Mitglied der SPD und wolle in den Gemeinderat. Ich war damals weder ein führendes Mitglied der SPD, noch wollte ich in den Gemeinderat. Aber da hat er mich auf die Idee gebracht.
Ja.
Und zwei Jahre drauf hatten wir Kommunalwahlen und dann war ich tatsächlich im Gemeinderat. Ich habe dann kandidiert und saß da also lange Zeit. In der Zwischenzeit habe ich mein Parteiengagement beendet. Und habe jetzt sehr viel Zeit für den Naturschutz.
Ja, nur noch mal kurz zu Albertville. Was ist da passiert nach den Olympischen Spielen, damit wir das einordnen können?
Ja, Albertville waren erstens Rieseneingriffe für die Anrodungen, für die ganzen Abfahrten etc. Dann diese Bauten, Eisschnellhalle und so weiter, die sogenannten weißen Elefanten. Also es sind viele Bauten entstanden, die also Schulden gebracht haben und keine weitere Nutzung mehr hatten. Ein etwas, was ganz, ganz viele Olympische Spiele haben. Dieses viel, viel Geld hineinstecken im Moment und danach jahrzehntelange Schulden zahlen. Und nicht nur Schulden zahlen, sondern auch mit den Natur- und Umweltschäden leben.
Ja, wahrscheinlich auch heute noch.
Auch heute noch, ja.
25 Jahren. So ist es. Axel Döring, da sind Sie eben ganz schnell drüber hinweggegangen. Sie waren SPD-Mitglied, sind dann ausgetreten. Stand das in irgendeinem Zusammenhang mit Ihrem Engagement für No Olympia?
Jein, es war so, dass die SPD eher olympiafreundlich war in Garmisch-Partenkirchen. Der Grund, warum ich ausgetreten bin, war einfach die Umweltpolitik der SPD, die ja jetzt immer wieder bestätigt wird, kein Ausstieg aus der Kohlewirtschaft und so. Und ich war ja damals relativ bekannt, auch als Sozialdemokrat. Das wollte ich also nicht mit meinem Namen mittragen.
Sind Sie denn inzwischen andersparteilich gebunden?
Nein.
Gibt es eine Partei, die das in Sachen Naturschutz repräsentiert, das Sie sich wünschen würden, Herr Döring?
Nein, die gibt's leider nicht. Ich pendle da mit meinen politischen. Ich weiß ganz sicher, dass ich wählen gehen werde. Ich weiß noch nicht, wen ich wählen werde. Ich habe natürlich eine gewisse Präferenz für Grün. Aber die müssen mich auch immer wieder überzeugen, sonst muss man auch über andere Möglichkeiten nachdenken.
Ja, es gibt ja noch andere Gründe, warum man eine Partei wählt. Nur Ihr Engagement in Sachen Naturschutz leben Sie dann eben aus in diversen Initiativen. Doppelkopfgast heute ist Axel Döring. Er ist zwar nicht parteilich gebunden, aber anders gebunden, nämlich verheiratet, zwei erwachsene Töchter, ein Enkel. Er war lange im Gemeinderat von Garmisch-Partenkirchen und ist heute Vizepräsident der Internationalen Alpenschutzkommission CIPRA, wo er Deutschland vertritt. Außerdem ist er Kreisvorsitzender und Sprecher des Arbeitskreises Alpen des Bundes Naturschutz. Also das ist schon viel Engagement für einen Mann. Die Alpen müssen ja viel aushalten, Herr Döring. Sie werden unter anderem, ich sage das jetzt mal so ungeschützt, vom Skitourismus verhunzt, beziehungsweise von Leuten, die im weitesten Sinne Geld damit verdienen. Also nicht nur Lifte, Kunstschnee, sondern inzwischen werden die Alpen auch möbliert. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das sind diese verschiedenen Wege, Themenwege, wo dann Liegen sind oder zum Beispiel diese berühmten Flying Foxes, wo man mit einem Seil über ein Tal spannt und sich hinhängt und wie es dann in der Werbung hieß, mit gellenden Freudenschreien dann über dieses Tal hinweg rast oder schwebt. Das ist das eine. Oder diese verschiedenen Skywalks oder Alpspitze, wo man an einem Abgrund einen 10, 15, 20 Meter langen Stegen ausbaut, dass man direkt in den Abgrund schauen kann. Ein Teil davon ist für die Umwelt nicht so wichtig. Alfpix, also ein Flying Fox, der große Fläche beschallt, wenn da drunter Auerwild lebt oder was, dann hat er üble Auswirkungen. Diese Stege und so sind vielleicht für die Umwelt nicht so wichtig, aber sie sind ein großes Risiko aus meiner Sicht für den Tourismus in den Alpen. Weil alles, was ich dorthin baue, kann ich auch irgendwo anders hinbauen. Das heißt, wenn ich dann einen Flying Fox von einem Fernsehturm runtermache, irgendwo hin, dann kann ich auch mit gellenden Freunden schreien da runterfahren, dann brauche ich nicht mehr ins Gebirge.
Also meinen Sie, es verändert das Alleinstellungsmerkmal, das die Alpen bieten können?
Ganz genau so ist es, das Alleinstellungsmerkmal, was die Alpen bieten können. Jede Umfrage sagt ja, die Alpen, die Leute kommen wegen der Natur, wegen der Ruhe und so. Und genau bei diesen Dingen arbeiten wir dagegen. Und vielleicht kann man das eine oder andere schon machen, aber man muss sich sehr, sehr genau überlegen, was man macht und wie zukunftsfähig es ist und wen man auch damit vertreibt.
Außer Ski, wie ist es mit den anderen Sportarten, ja, den Sommersportarten, beispielsweise Mountainbiking, Paragliding oder Canyoning, also Wildwasserbootfahren in Wildbächen? Was hat es damit auf sich?
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man weiß, was man wo tut. Das ist Mountainbiken zum Beispiel, ist ja grundsätzlich einmal zunächst etwas Umweltfreundliches. Wenn es immer mehr organisiert ist, wenn nicht mehr der Einzelne geht, sondern er geht, weil irgendeine Firma irgendetwas anbietet, dann sind auch die Regelkreisläufe weg. Das heißt, früher war eine Ruhe draußen, wenn schlechtes Wetter war. Oder es war eine Ruhe draußen, wenn es dunkel war. Und diese Dinge, die gehen immer mehr verloren. Irgendwann, wir werden immer mehr so eine 24-Stunden-Destination und das belastet die Natur natürlich deutlich mehr.
Das heißt, Herr Döring, Sie haben auch nicht grundsätzlich was gegen Skifahrer. Nur wenn es diese Massen sind, dann wird es schon ein bisschen schwierig.
Ich habe bei Skifahrern nicht einmal was gegen die Massen. Denn wenn man irgendwo Skifahren kann, wenn das die Natur erlaubt, das heißt, wenn Schnee da ist und ich habe eine Seilbahn mit einer Abfahrt, warum sollen sie dann nicht Skifahren? Das hat ja auch eine gewisse Kanalisierungsfunktion.
Aber wenn für diese Massen künstlich Schnee herbeigeschafft wird und die Umwelt zuvor schon zerstört werden muss, ja, was gibt es dann für eine Alternative für die 6 Millionen Skifahrer alleine in Deutschland?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, die man, denke ich, von Haus aus nicht beantworten kann. Wenn wir diese Konzepte hätten, dann könnte man sie ja ganz gut anbieten. Es geht allmählich mit dem Skifahren zu Ende. Das heißt, man muss nachdenken darüber, was ich an nicht schneegebundenem Sport im Winter betreiben kann, um die Gäste zu haben. Und es wird ganz sicher auch Verlierer geben und es wird Gewinner geben. Wenn ein Ort heute zu 100% vom Skifahren im Winter lebt und kein anderes Angebot hat, dann wird sich der sehr hart tun, das zu ersetzen. Wenn ein Ort schon heute andere Angebote hat und schon an dem Strukturwandel arbeitet, dann wird er sich leichter tun. Aber natürlich, 6 Millionen Skifahrer irgendwo zu ersetzen auf den Schlag, das wird auch so nicht möglich sein. Ja.
Nur, ich bin mir sicher, Herr Döring, Sie haben trotzdem ein paar Ideen, wie man diese Situation auch für die Tourismusorte auffangen kann. Darüber reden wir gleich. Zunächst mal wieder Musik. Statt Ausbau der Skigebiete lieber noch ein Haus bauen, könnte man sagen. Arik Brauer ist der Interpret. Sie haben ein Haus baut. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich wohne in Garmisch-Partenkirchen, ein Ort mit ungefähr 28.000 Einwohnern, mehr als 2.000 Zweitwohnungen, derzeit einem Bauboom. Die ganzen Kupaturen der Häuser werden immer größer, sie werfen immer mehr Schatten in die Straßen hinein. das, was früher diesen Ort ausgemacht hat, und in anderen Orten ist es manchmal auch noch stärker, dass da auch mit nicht angepasster Architektur diese Orte erweitert werden und vergrößert werden, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich denke, gerade mit der Architektur kann man auch die Identität eines Ortes sehr gut darstellen, gerade im Gebirge. Und wenn ich jetzt sehe, dass also in Garmisch-Partenkirchen auch Toskana-Häuser wachsen oder diese amerikanischen Häuser mit den Säulen davor, dann ist das eigentlich ein Verlust der Identität, der sicher mittelfristig auch den Tourismus mit beeinflussen wird.
Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Gestern noch mit Doku wie beim Fenster aus sich gesehen, heute in der Früh haben sie mir den Himmel schon verstört. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Siehst den ganzen Tag eine graue Mauer, kriegst ein graues Herzerl auf die Dauer. Spülen die Burmer auf einen harten Grund, oh, grinst bald harte Augen, einen harten Mund. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Gestern noch mit Doku wie beim Fenster aus sich gesehen, heute in der Früh haben sie mir den Himmel schon verstört. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Schlafst in einer Hernerstein, wirst da bald ein Händel sein. Wohnst es wie ein Schwefelhölzerl, oh, kriegst da bald ein Aschenkeppel. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut.
Sie haben ein Haus gebaut, Arik Brauer war der Interpret, ein Wiener Maler, Grafiker, Bühnenbildner und Hauptvertreter der Wiener Schule des fantastischen Realismus und außerdem Dichter und Sänger. Inzwischen ist er 87 Jahre alt und er singt es ja auch, Arik Brauer. Es wird immer grauer, die Häuser werden immer höher. Das, was Sie, Herr Döring, auch angesprochen hatten vor der Musik in Ihrer Stadt Garmisch-Partenkirchen, ist dann irgendwann die Gefahr, dass dort das passiert, was ja in Sylt schon gang und gäbe ist, dass sich die Einheimischen vor lauter Touristen, die Zweitwohnungen haben, die Mieten gar nicht mehr leisten können oder selber gar nicht mehr bauen können, weil es zu teuer geworden ist.
Also wir sind bereits in diesem Stadium, dass ganz viele Leute wegziehen, dass sie sich die Mieten nicht leisten können. Ich sehe das, ich habe eine alleinerziehende Tochter, die also ganz große Probleme hat, eine Wohnung, eine angemessene Wohnung zu finden. Ich sehe es in unserem Bekanntenkreis. Also wir sind da letztlich schon. Was natürlich eine ganze Menge an Auswirkungen hat, sowohl im sozialen Bereich, dass es immer schwieriger wird, auch Arbeitskräfte zu finden. Zum einen und zum anderen, dass die Leute ins Umfeld, ins Umland ziehen und dort natürlich, wenn sie nach Garmisch wollen, Verkehr machen und wir auch aus diesen Gründen zum Beispiel ein Riesenverkehrsproblem haben.
Ja, und Sie sprachen eben an, dass es inzwischen schon gang und gäbe ist, dass man Häuser baut, die einer amerikanischen Ranch gleichen oder einem Toskana-Haus. Wo bleibt denn dann der Heimatschutzminister? Greift der nicht mal ein und sagt, ja, also baut hier gefälligst Häuser, die in die Gegend passen?
Da kann ich nur ein Wort dazu sagen. Ja, mei.
Okay, das sagt alles. Axel Döring ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, ein Vorreiter der No-Olympia-Bewegung in Garmisch-Partenkirchen oder man könnte sagen auch in Deutschland. Herr Döring, ist denn das Thema Olympische Spiele in Bayern jetzt endgültig vom Tisch?
Also nachdem wir den ersten Bürgerentscheid ganz knapp verloren haben, dann es hieß, es gibt nur noch Olympische Spiele mit Bürgerentscheiden und wir diese vier Bürgerentscheide für 2022 alle gewonnen haben. Hamburg per Bürgerentscheid auch zum Teil mit den Informationen, die wir ausgegraben haben, vom Tisch ist. Berlin sich nicht beworben hat, denke ich, dass es im Moment vom Tisch ist. Es wird immer wieder Leute geben, die das wollen. Aber auch das Klima arbeitet gegen Olympische Winterspiele.
Dann wird es in anderen Ländern stattfinden. Ist das denn eine bessere Alternative oder würden Sie so weit gehen und sagen, die brauchen gar nicht stattzufinden?
Ja, wo finden sie denn noch statt? In Diktaturen.
Ja, in Asien.
In Asien, in Diktaturen. Es ist völlig Unsinn, diese Spiele sind wie die Saurier. Sie sind gewachsen wie ein Kropf, man hat sie überfrachtet, man hat sie bis zum Exzess kommerzialisiert und ich denke, man sollte aufhören, diese Spiele weiterzuführen und man sollte sich da etwas Neues überlegen.
Also hier brennt weniger das olympische Feuer als das kapitalistische Feuer.
Ausschließlich das kapitalistische Feuer.
Der ehemalige Förster und heutige Waldler, wie er sich selber nennt, Axel Döring, versucht mit dem Bund Naturschutz den Fokus dorthin zu lenken, wo bereits Tourismus in der Alpenregion gelingt, und zwar ohne die Umwelt zu zerstören. Und ja, Sie haben ein Faible für den Sommertourismus, denn es kommen ja auch, wenn ich das richtig recherchiert habe, viel mehr Menschen im Sommer in die Region als im Winter.
Sehr viel mehr Menschen kommen im Sommer. Also in Garmisch-Partenkirchen ist das Verhältnis 65% im Sommer, 35% im Winter. Und im Winter kommt auch nur ein Teil, so 12% oder was mit Skiern. Das heißt, die Investitionen, die man in den Skisport tätigt, tut man nur für einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem Segment der Gäste, die man haben will. Und da denke ich, wäre es also wichtig, dass wir unseren Tourismus verstetigen, dass wir für den Winter Dinge finden. Zum Beispiel eines kann Winterwandern sein. Traumhaft schön Winterwandern, geräumte ja. Winterwege. Es ist ruhig, der Schnee, der dämpft ja auch die Geräusche, wenn er da ist und alles.
Und man hört den Schnee knirschen.
Man hört den Schnee knirschen. Es kann, wenn er da ist, es kann Schneeschuhwandern sein. Es kann aber unter anderem auch zum Beispiel ein Nationalpark sein. Der Nationalpark Ammergebirge ist im Moment auch mit in der Diskussion. Die Forderung gibt schon lange. Die Wälder haben die Qualität für einen Nationalpark. Auch das könnte zum Beispiel den Tourismus verstetigen.
Ja, für den Sommer oder ganz allgemein könnte man jetzt sagen, Entspannung, Wellness, wie das auf gut Deutsch heißt, ist angesagt. Genusswandern hatten Sie schon angesprochen. Das eigene Land, also Deutschland, ist ja inzwischen wieder beliebt, auch bei deutschen Urlaubern aus verschiedenen Gründen. Ja, auch in deren Interesse, oder auch die müssten ja dann eigentlich ein Interesse daran haben, dass die Alpen erhalten bleiben und gut erhalten bleiben und einen Erholungswert behalten für die Zukunft.
Genauso ist es natürlich, dass wir die Alpen als Alpen erhalten. Der Berg hat einen Eigenwert, seine Würde. Wenn ich mir das vorstelle, was ich so im Laufe dieser Jahre eben als Gemeinderat da erlebt habe, dass irgend so ein Eventmanager uns wollte, dass wir so eine Art Disneyland errichten, so Almwelten, Wasserwelten, und er seinen Vortrag damals geendet hat, das müssen Sie tun, Sie haben ja sonst nichts. Also unsere Berge sind immer noch da und unsere Gäste kommen immer noch wegen dieser Berge, auch wegen anderer Gründe, aber wegen dieser Berge. Seine ganzen Objekte sind in der Zwischenzeit Konkurs.
Also die meisten Gäste müssen weder animiert noch eventisiert werden.
Ja, das mit dem Eventisieren ist so eine Frage. Das ist für mich die ganz große Sorge, weil der Tourismus für mich sehr stark in Richtung Eventisierung läuft. Und Eventisierung bedeutet also, dass man dem Einzelnen seine Selbstentscheidung nimmt oder er gibt sie selber ab, seine Selbstentscheidung. Er wird manipulierbar. Wenn irgendetwas gebucht ist beim schlechten Wetter, macht man es genauso wie beim schönen Wetter. Wie gesagt, die Regelkreisläufe stimmen nicht mehr. Also die Eventisierung ist sicher etwas, was schwierig ist für den Tourismus. Aber ich denke, das ist ein Zug, der läuft.
Ja, ich sehe da schon noch ein bisschen Hoffnung. Ich persönlich, also der durchdigitalisierte, gestresste, globalisierte Mensch, der irgendwann froh sein wird, wenn er noch ein Fleckchen hat, wo es nicht so weit ist, hinzukommen, wo er einfach Ruhe hat, einfach nur Ruhe.
Und genau das ist es, was wir auch vermitteln müssen, was wir zeigen müssen. Und was wir zeigen müssen, dass solche Leute wie Sie willkommen sind, die selber was suchen, die selber Fantasie haben, dass wir auch für die etwas vorhalten, dass wir eben nicht überall alles eventisieren, dass wir nicht alles möblieren, sondern dass man da die Möglichkeiten gibt, selber die Natur, das Umfeld zu entdecken und zu erkunden. Das, denke ich, ist ein ganz wesentlicher Teil in dem Ansatz, den ich mir für den Tourismus vorstelle. Mhm.
Herr Döring, was würden Sie anderen touristisch interessierten Gemeinden in Deutschland an die Hand geben, auch wenn das keine Ski- oder ausgesprochene Wandergebiete sind wie die Alpen? Was würden Sie denen sagen, wenn sich plötzlich was aus rein finanziellen Interessen dort verändern soll?
Es ist, denke ich, sehr wichtig, dass man auf den Individualtourismus setzt, weil die Wertschöpfung im Individualtourismus höher ist. Wenn Sie sich vorstellen, wenn ein Gast bei Ihnen anreist, er kommt mit dem Zug, das wäre das Beste, er kommt mit dem Auto und geht ins Hotel, der zahlt 100%. Wenn der mit dem Flieger kommt oder mit irgendeiner Institution, da kommen dann 100, 200 und die zahlen dann entsprechend weniger. Das heißt, die Wertschöpfung für die Orte ist geringer und die Wertschöpfung auch für die Hoteliers ist geringer.
Wieso zahlt der weniger? Das verstehe ich nicht.
Ja, weil eben andere daran mitverdienen. Mhm. Österreich hat da im Moment ein ganz großes Problem, gerade im Winter, wenn die deutschen Individualtouristen zum Skifahren wegbleiben und dann Touristen aus China, aus Russland und so weiter kommen, die eben diese Preise nicht bezahlen, sondern da wird ausgehandelt, so dieses Package kostet so und so viel und das ist weniger, als der Individualtourist zahlt. Man muss wirklich schauen, wo ist die Wertschöpfung? Es muss etwas sein, was der örtlichen ansässigen Bevölkerung zugutekommt. Wenn also irgendwo ein Investor hingeht, irgendwo ein großes Haus baut, wenn wir bei den großen Häusern waren schon, und dann mit dem Gewinn wieder abzieht, dann bringt es eigentlich relativ wenig für den Einzelnen in einer Kommune und für die Kommune selber. Und das, denke ich, wären also ganz wichtige Ansätze. Und dann muss man halt schauen, dass man das Kapital, das man hat, wirklich erhält. Da ist sicher in einem Tourismus wie München, dieser Städtetourismus, gibt es ganz andere Ansätze als in einem Ort wie Garmisch-Partenkirchen mit 28.000 Einwohnern oder daneben Grainau mit 3.000 Einwohnern.
Eine ganz kleine Zugspitzgemeinde. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Döring, egal welcher Ort in Deutschland oder anderswo es ist, es kommt darauf an, mit den eigenen Pfunden zu wuchern.
So ist es. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Man muss nicht jeden Investor ablehnen, aber man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Und Investor ist genauso wenig ein Zauberwort wie Olympia.
Das sagt Axel Döring. Er war heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, Vorkämpfer der No-Olympia-Bewegung, früherer Förster und heutiger Waldler. Mein Name ist Karin Röder. Vielen Dank. Und zum Schluss der Sendung sollte es ein Stück von Till Brönner und seiner Band sein, von der CD Love. Und der Titel heißt Here's That Rainy Day. Was haben Sie sich dabei gedacht?
Ich mag die Musik einfach. Ich bin Jazz-Fan und ich wollte nicht noch einen dritten Titel, so wie diese alten, die beiden, die mir sehr gut gefallen haben und sehr gut gefallen bringen. Ich mag ihn einfach.
Vielen Dank, Axel Döring.